wir haben die Zeit nicht. Wir diskutieren über 5G und es gibt eben Staaten, die flächendeckend 5G schon vorhanden haben. Wir reden über den Ausbau von Bahn- und Netzschienen. Konnten gerade lesen, dass in China eine Schwebebahn eingerichtet werden wird. Sehr wahrscheinlich. Also andere Länder, die es einfach machen.
Wie tackt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge und zum Anfang natürlich wieder der Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet sotechdeutschland@n-tv.de für alle, die uns erreichen wollen und damit erstmal vielen, vielen Dank an alle, die uns schon geschrieben haben. Darüber freuen wir uns sehr. Mit der Bitte um etwas Geduld, wir brauchen etwas mit den Antworten, aber wir antworten auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wir sind heute nicht in einem Studio, sondern in einem der Frankfurter Hochhäuser. Wir sind hier bei PwC. PwC gehört ja zu den großen Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und heute sprechen wir mit dem Deutschlandchef Ulrich Störk. Herr Störk, Sie sind promovierter Ökonom, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und bereits seit 2007 als Partner bei PwC. Und wir sitzen hier jetzt gemütlich in der 49. Etage und ein paar Stockwerke tiefer. Da gibt es das Experience Center und dort sucht Ihr Team nach digitalen Lösungen von morgen. Haben Sie denn schon eine Lösung gefunden?
Wir haben schon ganz viel gefunden, weil die Kunden auch danach fragen. Und ich glaube, es ist mittlerweile das Normale, dass man eben auch in der Art und Weise, wie man Lösungen erarbeitet, kreativer sein muss. Und da hilft eine Arbeitsumgebung, die diese Kreativität fördert und wo sich auch junge Menschen, die dazu beitragen sollen, neue, innovative, kreative Lösungen zu finden, auch wohlfühlen und eben dieser Kreativität auch freien Lauf lassen können.
Was ist das für eine Arbeitsumgebung? Was kann man sich vorstellen? Wir können ja nachher mal ein paar Fotos machen und einstellen.
Können Sie gerne machen. Würde ich sagen, läuft bei vielen Unternehmen unter dem Stichwort auch Activity-Based Working, dass man flexible Arbeitszonen hat und im Experience Center, sage ich mal, nochmal in eine Ausbaustufe weiter, wo man in einer sogenannten Sandbox erstmal Ideen gemeinsam aufschreibt, sucht, sehr kreativ unterwegs ist. Dann haben wir bei uns eine Station, wo man dann sehr schnell auch die ersten Ideen versucht zu konkretisieren. Eine kleine Pitch-Station, wo man das, was man erarbeitet hat, dann eben auch direkt unmittelbar seinem Gremium dann auch vorstellt. Und eine vierte Station, wo man dann auch sogenannte Minimal Viable Products direkt produziert, um dann eben in diesen iterativen Ablauf, in diese Schleife reinzukommen, um schnell kreativ Themen zu entwickeln. Bei uns heißt es dann break it till you make it und dann eben auch was Neues, Kreatives, was eine Mehrwirtschaft mit dem Kunden präsentieren kann.
Also auch die eigene Arbeit vielleicht ein bisschen ersetzbar zu machen. Also es wird ja immer viel gesprochen, dass Steuerberatung zum Beispiel, wer braucht noch einen Steuerberater, wenn ich eine KI habe, die das machen kann. Also geht es auch um sowas oder?
Wir nutzen das Experience Center selbstverständlich auch für uns intern, die Digitalisierung, sage ich mal, unserer eigenen Dienstleistungen. Und es betrifft bei uns alle Bereiche. Die Abschlussprüfung, auch da erwarten die Kunden viel aus der Automatisierung bis hin zur Prüfung aus der Steckdose, was mir schon zugerufen wurde. Selbstverständlich auch im Steuer- und Rechtsbereich. Ich glaube, jeden Tag steht ein neues Legal-Tech-Unternehmen in der Zeitung, was gerade eine kleine Finanzierungsrunde gestartet hat. Und gerade die Compliance-Tätigkeiten im Steuerbereich eignen sich sehr für Automatisierung und den Einsatz auch von Robotik. Aber auch die klassischen, sag ich mal, Beratungsprojekte erwartet der Kunde mehr und mehr, dass man, sag ich mal, Leading Edge Technology mit einsetzt, wenn man die Kunden wenn man die Projekte dann auch beim Kunden abliefert, weil der Kunde eben auch mit dem Beratungshaus mitlernen möchte. Und insofern ist das, glaube ich, schon mittlerweile eine Conditio sine qua non.
Bevor wir weiter über die Wünsche der Kunden sprechen, würde ich gerne nochmal zu dem Experience Center kommen. Ist das so eine Arbeitsumgebung, die, ich sag mal, junge Talente heute vor allem auch erwarten, dass sie sich ausleben können? Also müssen sie das so machen, um überhaupt die Leute zu bekommen, die sie brauchen?
Zweigeteilt. Ich glaube, das Brand von PwC hat schon eine einzigartige Strahlkraft. Wir schaffen es nach wie vor, Top-Talente zu finden. Wir haben jedes Jahr über 60.000 Anfragen, die gerne bei uns, sag ich mal, dabei sind und mittlerweile über alle Bereiche hinweg. Das sind nicht nur BWLer oder auch steuerinteressierte junge Menschen, sondern auch Mediziner, Ingenieure und logischerweise auch viele MINTler, weil mittlerweile Projekte ohne Technologie auch nicht mehr vorstellbar sind. Und zur Frage, ja, es wird erwartet, es erwarten aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch die Kunden, dass man hier, sag ich mal, an der vordersten Front auch der technologischen Entwicklung den Kunden berät. Und dann braucht man eben auch diese Flächen, wo man auch neue Technologie greifbar und haptisch anfassbar präsentieren kann.
Haben Sie da ein Beispiel, damit man das mal greifbar machen kann?
Da würden Sie Installationen finden zum 3D-Druck. Da finden Sie aufgebaut in Miniatur, in Lego-Technik eine Sortiermaschine, die mit Automatisierung und auch Process Automation arbeitet. Da finden Sie eine Installation, wie man im industriellen Bereich das sogenannte Predictive Maintenance lebt, wo Sie Daten aus unterschiedlichen Bereichen einsammeln müssen, egal ob das Wetterdaten sind, ob das operative Daten des Unternehmens sind, die Daten vernetzt, auswertet und dann eben auch sinnstiftend für künftige Wartungsthemen beim Unternehmen einsetzt. Und das ist, wie gesagt, als Prototyp aufgebaut mit einer entsprechenden IT-Infrastruktur, damit der Kunde auch sehen kann, was bedeutet das für mich, ob ich in einer Azure Cloud unterwegs bin mit Microsoft, mit Google und auch sozusagen gleich die unterschiedliche Technik, die einsetzbar ist, dann auch sehr greifbar vor Augen geführt wird.
Sind die Unternehmen selbst nicht in der Lage, das zu tun, dass sie das von Ihnen erwarten als Beratungsunternehmen? Könnte man ja sagen, sie müssen innovativer werden. Schaffen sich eine Innovationsabteilung an, machen Sie es selbst, als dass jetzt PwC das machen muss für den Kunden. Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt.
Sowohl als auch. Selbstverständlich haben die großen Unternehmen mittlerweile auch eigene Experience Center und viele der Kunden, die wir beraten. Wir haben diesen Unternehmen geholfen, diese Experience Center mit aufzusetzen. Aber nach wie vor ist PwC schon ein, würde ich mal sagen, außergewöhnliche Stätte, wo sie einen sehr breiten Pool an Experten finden. Und viele Projekte sind eben cross-funktional und, sag ich mal, wirklich auf vereinfacht Champions League Basis diese Experten, egal ob das um KI, Blockchain, operative Themen, plus dann eben aber auch gepaart mit unserer, sagen wir, Kernkompetenz, steuerlich und rechtliches Know-how kombiniert an einem Ort zu haben, ist schon einzigartig.
Kann man als Wirtschaftsprüfer das dann, wenn man nur in Anführungsstrichen Wirtschaftsprüfung bei einem Unternehmen macht, dann trennen? Man hat ja viel mehr Erfahrung, viel mehr Expertise im Unternehmen und sieht anhand, wenn ich schon drin bin im Unternehmen, da könnte eigentlich in der Richtung auch noch was passieren. Kann man dann das dann so trennen oder darf man dann auch mal Einfluss nehmen und sagen, Sie müssten, glaube ich, Ihre Zahlen sind gut, aber Sie müssen an die Zukunft denken?
Ich würde sagen, die Unternehmenslenker und die Beiräte und Aufsichtsräte erwarten gerade, sage ich mal, diesen kritischen Dialog und erwarten auch von einer global aufgestellten, auf einem global aufgestellten Unternehmen diese Art von Hinweise, die auch die Organisation weiterbringt über die reine Abschlussprüfung hinaus. Wenn Sie jetzt ansprechen, konkret auf das Thema im notierten Bereich Trennung von Prüfung und Beratung, da gibt es eine vorgegebene Regulierung, an die wir uns selbstverständlich halten. Und da gibt es eingeschränkte Möglichkeiten zu beraten. Das wissen alle Beteiligten und das sind die Rahmenbedingungen, die man sich hält.
Wenn Sie jetzt mal rekapitulieren, vielleicht mit den Unternehmen, denen Sie zu tun haben, sind die mehrheitlich in der Richtung gut aufgestellt, was Digitalisierung oder Fortschritt und Innovation betrifft?
Das würde ich sagen, eine sehr breite Frage, ja. Die man auch so generell nicht beantworten kann. Das hängt sicherlich davon ab, branchenspezifisch, größenspezifisch. Wenn Sie jetzt auf Familienunternehmen gehen, da gibt es Unternehmen, die als Paradebeispiel für Digitalisierung eines Unternehmens oder einer ganzen Industrie herhalten würden und auch, sag ich mal, durch die Industrie durchgereicht werden. Sie finden aber auch entsprechende Unternehmen, wo wir sagen würden, wenn ich ein Reifegradmodell anlegen würde, da ist noch ein Stück Weg zu gehen. Und das Gleiche finden Sie natürlich auch bei großen und notierten Unternehmen. Und auch da, wenn man die Zeitung aufschlägt, auch viele große Unternehmen sind vor transformatorischen Herausforderungen, müssen sich neu erfinden. Bereiche werden abgespalten, werden neu hinzugekauft. Und sag ich mal, hier ist dann immer wieder eine Ordnung zurückzufinden, die einem dann auch erlaubt, effizient, fokussiert, auf den Markt ausgerichtet zu produzieren. Und das eben auch mit einer digitalen Strategie ist nicht so ganz einfach.
Sie haben schon gesagt, dass die Transformation im vollen Gange ist und da kommt natürlich auch viel auf die Mitarbeiter zu. Und Sie haben da ja auch schon verschiedene Studien und da speziell eine vor kurzem vorgestellt, wo es heißt, dass es da viel um Weiterbildung geht, weil viele ja auch Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Wie gut sind denn dann die Unternehmen, vor allem vielleicht auch die mittelständischen oder Familienunternehmen, wenn es da um Weiterbildung geht? Weil die Großen, könnte ich mir vorstellen, kriegen das schon hin.
Da würde ich sagen, als generelle Aussage gibt es großen Nachholbedarf. Warum? Weil, sag ich mal, auch, das ist wie so ein bisschen der Schule und den Schulkindern. Sie brauchen, um den Schülern digitales Know-how beizubringen, langt es nicht nur ein iPad hinzustellen, sondern sie brauchen dann eben auch Lehrer, die genau diese digitale Affinität mitbringen. Und der Pool auch dieser Leute, die in der Lage sind, dieses digitale Know-how zu vermitteln, ist einfach begrenzt. Diese Leute sind sehr gesucht. Und insofern gibt es da einen großen Weg noch zu gehen. Ich meine, für uns selber auch als PwC, wir haben im Netzwerk ca. 270.000 Mitarbeiter, ist das, würde ich mal sagen, das größte Projekt, was wir als Organisation überhaupt hier angestoßen haben. Wir werden im kommenden Jahr 3 Milliarden Euro investieren in die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter und eben mit einer starken Ausrichtung eben auf Technologie und Digitalisierung, Change Management Know-how.
Wie nimmt man denn als Unternehmen seine Mitarbeiter da mit? Also das hat ja auch teilweise, ist das ja auch angstbehaftet, so ein Thema. Es kommen viele Veränderungen auf einen zu und ich sage mal, gerade die älteren Mitarbeiter vielleicht, die mit solchen Themen noch nicht ganz so vertraut sind, tun sich damit vielleicht noch mal ein bisschen schwerer als die Jungen, die gerade von der Uni kommen.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein ist Transparenz und aufklären, wie Digitalisierung wirkt. Und das sieht man ja nicht nur in den Unternehmen, das sehen Sie auch im privaten Bereich oder ich sehe es in meinem Ort, wo gerade auch das Thema Einrichtung von 5G diskutiert wird. Und Sie merken an der Diskussion, das, was ich nicht so richtig verstehe, bin ich erstmal zurückhaltend, bin ich auch erstmal ängstlich, was bedeutet das für mich? Und so geht es auch den Mitarbeitern im Unternehmen. Die Frage natürlich immer sofort, werde ich irgendwie überflüssig, werde ich noch in der Art und Weise gebraucht, werde ich noch in dieser Art und Weise gewertschätzt? Bin ich noch ein wertvoller Mitarbeiter für das Unternehmen? Die Fragen stehen im Vordergrund. Und da ist es notwendig, in den ganz regelmäßigen Austausch, Dialog mit den Mitarbeitern zu gehen, aufzuklären, wie Digitalisierung wirkt, wie Technologie eingesetzt werden kann.
Ist es da hilfreich, dass in den letzten Monaten häufiger Zahlen jongliert werden? Es fallen 8 Millionen Arbeitsplätze weg. Und meistens wird das Negative als Schlagzeile kommt und niemand klärt auf, dass das natürlich nicht in 2 Jahren passiert. Wir reden hier über die nächsten 20 Jahre. Branchen sind schon immer untergegangen, neue sind gekommen. Also muss man da nicht ein bisschen vorsichtiger sein, auch von den Leuten, die so Studien betreiben und alles machen, was für Schlagzeilen da hervorgerufen werden?
Finde ich einen sehr wichtigen und einen sehr richtigen Hinweis. Ich finde es schade, manchmal sogar traurig, sag ich mal, wie über Technologie auch berichtet wird und oftmals eben auch mit diesem, wie Sie sagen, negativen Touch. Technologiesprünge und Entwicklungen hat es schon immer gegeben. Die Vergangenheit lehrt uns, dass Technologiesprünge zu normalerweise mehr Arbeit führen, auch zu einer Weiterentwicklung der Gesellschaften. Ja, wir haben auch gesehen, dass Technologie negative Einflüsse nach sich ziehen kann auf bestimmte Arbeitsgebiete, auf bestimmte Arbeitsbereiche. Ich glaube, daraus sollen und müssen wir lernen. Das sollten wir das antizipieren. Aber ich glaube, die in Frage zu stellen, dass man durch bessere Technologie auch ein besseres Umfeld schaffen kann, das finde ich, wie gesagt, schade. Und da hilft Aufklärung, und das versuchen wir zu betreiben, intern bei unseren Mitarbeitern wie extern bei den Kunden, bei denen wir beraten dürfen.
Trotzdem sind doch Prognosen recht schwer zu machen, weil man glaubt, irgendwie so und so viele Jobs könnten dazukommen, so viele Jobs könnten in den Bereichen wegfallen. Und dieses Vakuum dazwischen ist wahrscheinlich dann der Punkt, der es schwierig macht.
Genau, ich meine, wir hatten auch technologische Entwicklung bei den Maschinen. Früher hatten man Maschinen gehabt, da hatten 10 Leute an einer Maschine gestanden, dann waren es 5, mittlerweile eine oder gar keiner mehr. Jetzt haben wir eben, und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass wir sehen, dass auf einmal Bereiche betroffen sind, die eben vorher außerhalb dieser Automatisierung und der Maschine standen. Jetzt merken, die Maschine wirkt auch auf mein Arbeitsfeld. Ja, ich glaube, da kann man schon relativ gut fassen, was da an Arbeitskräften frei wird. Was aber fehlt, und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, dass eben auch ganz neue Berufsbilder entstehen, neue Möglichkeiten entstehen, sich einzubringen. Und dieser Aspekt fällt eben leider bei den Studien, wie ich finde, oftmals unter den Teppich. Und dann wird sozusagen das Negative dargestellt, aber die vielen, vielen Chancen aus der Technologie und der Technologisierung werden unterschlagen.
Sie sind ja vermutlich relativ nah an der Politik auch, glaube ich. Und aktuell fallen mir da zwei Branchen ein, die relativ viel Furore gerade machen. Gestern haben die Bauern demonstriert, die Taxifahrer sind auch nicht ohne und haben häufig, habe ich den Eindruck, ihren großen Einfluss auf die Politik. Da wird dann zurückgerudert, Pakete werden wieder entschärft. Ist das zielführend, was da passiert in den Branchen?
Auch da nochmal, da gibt es Bereiche, die von der neuen, sag ich mal, ob das von Plattformökonomie betroffen sind, wie in dem im Fall die Taxifahrer von Uber, oder auch eben die Landwirtschaft. Ich glaube aber, dass man mit der Technologie sich entwickeln muss. Und es gibt ja auch durchaus Branchen bei uns, nehmen Sie die Energiebranche, wo Sie, glaube ich, jetzt auch im Nachhinein keinen finden, der nicht sagt, man hätte eigentlich viel früher anfangen müssen, auch neue Möglichkeiten des ökologischen Wandels, sich früher damit zu beschäftigen und ja, auch damit zu beschäftigen, wie, sage ich mal, negative Effekte auf die Arbeitswelt, wenn man eben in traditionellen Bereichen wie der Kernkraft unterwegs ist oder dem Kohleabbau, durch gezielte, sinnvolle Investitionen, frühzeitige Investitionen eben auch in neue regenerative Energien begleitet wird. Und eben, sagen wir, das Problem, die Augen zuzuschließen und sagen, ich will das Problem nicht sehen oder das Problem nach vorne zu schieben auf Jahre, deswegen geht es ja nicht weg. Das Gegenteil ist der Fall, es wird eher größer und trifft einen dann umso härter. Und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Augen aufzumachen, die Problemfelder zu beschreiben und dann gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.
Überall reden wir davon, dass wir jetzt in einer Krise stecken und Sie als Beratungsbranche haben ja einen relativ hohen Einfluss. Sie sind als Erste unterwegs in den Unternehmen und müssen denen sagen, ihr müsst euch jetzt verändern, weil da jetzt etwas auf uns zukommt, was Schwierigkeiten bringen könnte und ihr müsst jetzt digitalisieren, mehr Innovationen auf den Weg bringen. Ist der Druck jetzt groß genug?
Ich glaube, wir haben eine insofern interessante Situation, dass nach der Finanzmarktkrise 2008, 2009 viele Unternehmen unternehmerisch die Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, viele Unternehmen sind eigentlich gut aufgestellt. Merken jetzt nachlassende Nachfrage, unterschiedliche Branchen, insbesondere natürlich im Automobilbereich. Wir müssen uns auf der einen Seite wieder um die Kosten kümmern. Auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch investieren, um diese Transformation erfolgreich zu gestalten. Und es gibt wenig Branchen, die, sag ich mal, dieses Spannungsfeld nicht in sich haben, auf der einen Seite zu gucken, stabile Basis sicherzustellen über Kosteneinsparungen, über in bestimmten Bereichen auch Downsizing oder Rückführung von Geschäftsbereichen, aber auf der anderen Seite eben auch intelligent investieren und zwar eben in neue, digitalere Geschäftsfelder. Und das ist für viele schon eine echte Herausforderung, weil sie eben auch nicht nur Leute im Kernbereich mitnehmen müssen, zum Teil auch mit harten Botschaften. Das Geschäft wird hier weniger werden. und absehbar weniger werden und auf der anderen Seite eben in neue Bereiche hinein müssen, wo sie zum Teil eben auch neue Fähigkeiten bedarf.
Was das natürlich auch noch mal schwieriger macht, ist, wenn die digitale Infrastruktur einfach noch nicht ausreichend, Sie lachen schon, ausreichend vorhanden ist. Sie haben es ja eben schon mal gesagt, bei Ihnen im Dorf oder in der Stadt wird schon nach 5G geschaut, aber für so einen Mittelständler, der vielleicht dann noch weiter im Osten des Landes unterwegs ist, wird es dann noch mal schwieriger.
Insofern absolut richtig und musste ich schmunzeln. Bei uns im Dorf ist das Folgende. Wir haben einen Anbieter, der gerne 5G installieren möchte, was nur passiert, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung zustimmt. Und die Berichterstattung, und da sind wir bei Ihrem vorgenannten Punkt, ist überwiegend negativ. Was ich sehr, sehr schade finde, weil viele Mittelständler, auch gerade unsere Hidden Champions, die eben oftmals nicht in den Hauptmetropolen sitzen, eben auf eine gute Infrastruktur angewiesen sind. Und egal, ob das jetzt Dateninfrastruktur oder eben auch die herkömmliche Infrastruktur, Busbahn, Schiene anbelangt, und insoweit doppelt davon abhängig sind, dass hier zügig, schnell Fortschritte erzielt werden.
Und was können wir dafür tun, dass es funktioniert? Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politik da eher manchmal gegenteilige Positionen vertritt. Sie, nach außen wird natürlich viel gerufen. Herr Altmaier hat ja ganz medienwirksam sich aufgeregt darüber, dass er im Auto nicht telefonieren kann und so. Aber wenn man dann so manche Gesetze sieht, die dann gemacht werden, dann fragt man sich, da wird so geredet und so werden die Gesetze gemacht. Da scheint doch irgendwie was nicht zu funktionieren.
Ich würde, um ehrlich zu sein, jetzt hier nicht in eine Politikschelte einstimmen. Nee, in unserem Fall haben die Bürger meines durchaus kleinen Dorfes mit 3000 Seelen es an für sich selber in der Hand, über ihr Schicksal zu entscheiden. Und haben eben, und da sind wir bei dem vorher genannten Punkt, da gibt es Sorgen, da gibt es Ängste, vielleicht auch zu wenig Transparenz und Aufklärung, dann eben Vorbehalte. Und ich glaube, es ist Aufgabe dann...
Ähnlich wie bei Windrädern.
Aufgabe der Politik, hier mit Transparenz reinzubringen. Es ist unsere Aufgabe, glaube ich, aller diejenigen, die hier auch Wirtschaft betreiben, diese Aufklärung voranzutreiben in den Schulen, im gesellschaftlichen Alltag, um eben auch gemeinsam den gesellschaftlichen Wohlstand zu sichern.
Was würde denn jetzt passieren in Ihrem Dorf, wenn es da einen Mittelständler gibt oder gäbe, der das braucht? Der wird doch natürlich das weitersuchen, oder?
Für ihn wird es auf alle Fälle schwierig, wenn es jetzt jemand ist, der eben, jetzt spricht man dann von dem Thema 5G, Internet of Things, der eben auch neue Technologien nutzen, nicht nur will, sondern muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dem wird am Ende des Tages, wenn er nicht die Infrastruktur vorfindet, werden Investitionsentscheidungen dann auch unternehmerisch getroffen und dann werden die eben woanders stattfinden.
Kostet das richtig Geld der deutschen Wirtschaft, dass es da den Mittelständler oder den kleineren Firmen so richtig schwer gemacht wird?
Ich glaube, es wäre gut, wenn die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen würde. Was mir auffällt, und das hören Sie eben in vielen Diskussionen mit Unternehmensvertretern, aber auch Vertretern, die Verantwortung haben in Kommunen, in Kreisen und auf Landesebene. Wir haben, glaube ich, mittlerweile eine Situation auch, wo es einfach schwer ist, notwendige Entscheidungen in der notwendigen Geschwindigkeit umzusetzen. Und dieses Abwägen Gemeinwohl, Einzelwohl, unter Umständen das Pendel auch zu sehr Richtung Berücksichtigung der Interessen des Einzelnen ausgeschlagen hat. Nicht, dass ich hier chinesische Verhältnisse möchte, aber wenn man sich vorstellt, wie lange bei uns Planungsprozesse laufen, wenn Sie nur eine ganz einfache Bundesstraße verlegen wollen, wo man sagt, ja gut, da gibt es wohl ein übergeordnetes Interesse, und Sie dann eben sehen, dass einzelne, in der Tat betroffene Personen solche Prozesse dann eben nicht nur auf Wochen, nicht Monate, nicht Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte blockieren können, glaube ich, ist das Pendel in die falsche Richtung ausgeschlagen. Und wir sehen eben, wir haben die Zeit nicht. Wir diskutieren über 5G und es gibt eben Staaten, die flächendeckend 5G schon vorhanden haben. Wir reden über den Ausbau von Bahn- und Netzschienen. Konnten gerade lesen, dass in China eine Schwebebahn eingerichtet werden wird. Sehr wahrscheinlich. Also andere Länder, die es einfach machen. Und ich glaube, da brauchen wir wieder ein vernünftiges Maß, um zu schauen, wie können wir Entscheidungen, die die Gesellschaft für sich als wichtig und richtig beurteilt und akzeptiert hat, dann auch zügig umgesetzt bekommen.
Haben Sie da Ideen? Weil wir haben hier Föderalismus, wir haben Rechtsstaatlichkeit, es wurde lange erkämpft, die Vorteile, die wir hier haben, oder für uns zumindest. Ich sehe da jetzt keinen Schritt zurück irgendwo, dass jemand freiwillig sagt, so jetzt heben wir das mal alles teilweise auf und wir haben jetzt weniger Rechte und auf Wiedersehen, oder?
Ich glaube schon, dass wir das auch in anderen europäischen Ländern gesehen haben, dass man über entsprechende Reformen sowohl der Landesgesetzgebung als auch der Bundesgesetzgebung hier schlankere Strukturen erzielen konnte, die es auch ermöglichen, Infrastrukturprojekte schneller umzusetzen und eben dann auch Interessen des Einzelnen auf das notwendige und richtige Maß auch nicht eingrenzen, aber auch festlegen.
Da habe ich gerade mal zitieren von Ihnen. Sie hatten, glaube ich, in einem Kommentar im Handelsblatt letztens was geschrieben. Letztens ist gut, ich glaube im Februar war es. Da ging es auch um die Datenschutzverordnung. Es ist ja ähnlich. Infrastruktur ist eine. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Gesetze, wo manche sagen, die sind vorbildlich. DSGVO ist so ein Beispiel. Wo Sie gesagt haben, die DSGVO ist noch nicht genug, um weltweit jetzt einen einheitlichen Standard zu schaffen. Also ein wirkliches Fundament für Datenschutz und dass alle mit den gleichen Möglichkeiten Forschung betreiben können, KI betreiben können oder ähnliches. Also wie meinen Sie, habe ich nicht ganz verstanden, wo doch viele sagen, DSGVO ist viel zu restriktiv und viel zu viel gewesen. Und Ihnen reicht das offenbar nicht oder wo ist da bei Ihnen der Ansatz?
So war das nicht gemeint. Ich meine, viele der Unternehmen haben mit der Datenschutzverordnung zu kämpfen gehabt. Wir haben das, glaube ich, sehr gründlich umgesetzt. Da gab es auch viele Gründe dafür, das ordentlich umzusetzen. Wir sehen auch Entwicklungen in China, die sich keiner wünscht, wo sag mal ein soziales Monitoring stattfindet, eben nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von Unternehmen. Das kann nicht gewünscht sein. Und ich glaube, hier einen Weg zu gehen, der auch unsere europäische Geschichte da nicht und DNA nicht außer Acht lässt, ist, glaube ich, sehr angezeigt und kann uns sogar in eine Position versetzen und wird uns eine Position versetzen der wirtschaftlichen Stärke. Wichtig ist es, ausbalanciert zu bekommen. Wenn ich sozusagen auf die Individualebene gehe, glaube ich, dass es wichtig ist, informierte Bürger sind, glaube ich, immer der beste Datenschutz und helfen vielleicht das ein oder andere mal mehr als noch ein Gesetz. Wir brauchen aber auch natürlich schon ein verlässliches Grundrahmenwerk, was eben sicherstellt, dass wenn ich Daten zur Verfügung stelle oder ablege in einer Cloud, dass ich auch sicher sein kann, dass diese Daten tatsächlich nicht gehackt werden, nicht eingesehen werden. Und insofern finde ich es gut und richtig, dass wir jetzt eben nicht nur in Deutschland, sondern auf europäischer Ebene uns verstärkt zusammensetzen und die Anstrengungen intensivieren, auch nach einer europäischen Lösung zu suchen, weil viele, sag ich mal, der Kunden, mit denen wir zu tun haben, die sehen, wir brauchen dieses Rahmenwerk, um dann eben auch tatsächlich die Technologie in dem Umfang, wie es möglich ist, auch aktiv nutzen zu können.
Und die DSGVO, ist das aus Ihrer Sicht nicht, dieses Rahmenwerk?
Dass da sehr viel Gutes dabei ist, auf alle Fälle. Wir sehen eben auch, dass gerade auch in den USA man sich sehr genau eben die Datenschutzverordnung anschaut und mittlerweile auch viele positive Elemente übernommen wird. Es mag den einen oder anderen Bereich geben, wo wir vielleicht über das Ziel auch hinausgeschossen sind und wo, sag ich mal, der praktische Mehrwert oder Nutzen der Verordnung, die gut gedacht war, sich dann eben im Nachhinein nicht so eingestellt hat. Und das ist, glaube ich, wie bei jedem Gesetz oder auch wie bei jeder unternehmerischen Entscheidung, dass man eben nach 2-3 Jahren sich nochmal anschaut, ist das, was ich eigentlich mit erreichen wollte, wurde das erreicht und wir eben nicht dann nachjustiert wird. Mhm. Und eben vielleicht möglicherweise auch bei der Datenschutzverordnung hier und da mal auch entschlackt.
Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch mal ein kurzes Thema anreißen. Blockchain. Wir haben jetzt die letzten Tage auch wieder über den digitalen Euro gesprochen. Die Bundesregierung hat vor wenigen Tagen, Wochen erst ihre Blockchain-Strategie vorgestellt. Wie weit sind wir denn da in dem Bereich?
Ich bin jetzt kein ausgewiesener Blockchain-Experte. Blockchain ist für mich eine Technologie, um bestimmte Problemstellungen zu lösen. Und so machen wir das auch bei PwC. Wir schauen uns das Problem an und gucken, mit welchem Werkzeugkasten man das Problem bestmöglich löst. Da ist mittlerweile Blockchain ein, lassen wir sagen, Schraubenschlüssel, den man da nutzen kann. Aber auch Blockchain ist dabei, sich nach wie vor permanent weiterzuentwickeln, hat zum Teil in der praktischen Anwendung und Umsetzung noch seine Probleme. Es ist nicht so, dass wir bereits Hunderte oder Tausende von Anwendungsfällen für Blockchain hätten. Das ist am Entstehen. Aber ich kann mir natürlich viele Bereiche vorstellen, wo Blockchain Mehrwert stiften kann. Ein typisches Beispiel ist sicherlich überall, wo Verträge da sind, im Verwaltungsbereich, wo man sich viele Themen vorstellen kann mit Blockchain. Prozesse zu verschlanken, zu vereinfachen.
Wir hatten häufiger auch schon dieses Thema, Sie selbst haben, glaube ich, gesagt, Pricewaterhouse soll nicht wachsen des Wachstums willen, sondern sinnvoll. Also auch das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt sind Sie ja Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Beratungsunternehmen und häufig reduziert sich bei uns alles, auch HGB-mäßig, alles auf Ökonomie. Es geht immer um Zahlen, Renditen und so weiter. Wie weit wird es irgendwann mal so etwas geben wie eine Bilanz, die allumfassend ist, nicht nur die ökonomischen Aspekte eines Unternehmens betrachtet, sondern auch Nachhaltigkeit?
Vielleicht kann ich dazu sagen, ist ganz, ganz oben auf der Agenda. Insofern passt es gerade. Wir hatten gestern bei uns hier im Haus die Verleihung des Building Public Trust Award, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und es gibt in diesem Zusammenhang eine Initiative, auch getrieben von der deutschen Industrie, Value Balancing, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, die vom gesamten Berufsstand unterstützt wird, wo es darum geht, eben auch eine gemeinsame Taxonomie zu finden. Wie kann ich diese oftmals eben non-financial,
die weichen Faktoren,
KPIs, Kennzahlen auch messen, messbar machen. Es ist ein großes deutsches Softwareunternehmen mit dabei, was bei vielen Unternehmen im Einsatz ist. Also da gibt es eine große gemeinsame Anstrengung, dieses Thema anzugehen. Das wird auch nicht mehr weggehen. Es ist auch mehr wie ein Hype. Es ist aus meiner Sicht eine absolute Notwendigkeit, dieses Thema anzugehen. Gucken sich die ganzen Diskussionen an um Future of Friday, CO2-Neutralität.
Auch Ethik, Diversität, Kultur, all das, ist die Politik da mit im Boot oder macht man das wieder außerhalb der Politik und dann sagt die Politik, nee, das wollen wir nicht, machen wir nicht.
Ich finde es gut, dass, sag ich mal, die Wirtschaft von sich aus die Initiative startet. Ist die Akademie dabei, führende Institute, es ist dabei das Weltwirtschaftsforum, es sind, sag ich mal, die Technologieunternehmen dabei, es sind die fachlichen Berater, wie eben dann auch die Prüfungsgesellschaften mit dabei und ich glaube, gemeinsam von sich aus so ein Thema in die Hand zu nehmen, anzugehen, versuchen zu gestalten, finde ich den besseren Ansatz, als erstmal zum Regulator zu schauen und zu warten, bis der einem was vorgibt. Vor allem auch, warum soll da am Ende eine bessere Regulierung kommen, als wenn, sag ich mal, diejenigen, die davon betroffen sind und die Expertise auch haben, sich zusammensetzen, um eine sinnvolle Lösung zu finden.
Und wann wird es die geben? Was schätzen Sie, wenn Sie es mal schätzen würden? Kürzer als 30 Jahre oder?
Definitiv. Da gibt es natürlich auch Beharrungskräfte, weil es einfach Unternehmen gibt, die in ihrem Geschäftsmodell sich momentan wohlfühlen und wo man eben auch, wenn man von der Seite drauf guckt, wahrscheinlich schon sehen kann, wenn man die gesamte Ökobilanz offenlegt, man vielleicht nicht so Vorteile abschneidet, weil eben Umweltkosten nicht berücksichtigt sind, Sie hatten es gerade gesagt, ethische Themen nicht berücksichtigt sind und man eben sieht, hier wird Umsatz gemacht und Profit auf Kosten einer Allgemeinheit, die noch nicht mal notwendigerweise hier in Deutschland sitzen muss, sondern irgendwo in der Welt. Ich glaube aber, dass viele deutsche Unternehmensvertreter und Personen, die für Wirtschaft verantwortlich sind, das als Kernherausforderung erkannt haben und bereit sind, diesen Weg zu gehen.
Hätten wir auch endlich mal einen innovativen Vorsprung, oder? Vor China und USA, wenn wir sowas hätten.
Auf alle Fälle. Deswegen sind wir da auch mit vollem Herzen dabei, unterstützen das. Absolut der richtige Weg. Und Und wir haben momentan auch Rückenwind, deswegen bin ich auch einigermaßen positiv. Jetzt sollten wir dieses Momentum nutzen und versuchen hier auch nicht in kleinen, sondern auch in maximal großen Schritten voranzugehen.
Wir kommen zur letzten Frage, die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist. Wir fragen immer nach einer Schulnote. Das ist immer ein bisschen gemein, weil in diesem Fall ist es vor allem ein sehr großer Bereich. Ich würde mal sagen, digitale Transformation.
Genau, unser Podcast heißt So tickt Deutschland. Wie tickt aus Ihrer Sicht Deutschland, wenn man eine Schulnote von 1 bis 6 vergeben müsste? Also wie stehen wir da, wenn Sie Ihren Sektor, Ihren Bereich, den Sie überblicken können, Digitalisierung, Unternehmen, wie stehen wir da?
Dass er eine Gesamtschulnote ist. Ich würde sagen, und das, was ich sehe und auch aus Gesprächen höre, dass wir in den letzten 12 Monaten viele richtige Themen angesprochen haben, anschieben. Und ich glaube, wir grundsätzlich auch als deutsche Wirtschaft gut aufgestellt sind. Aufgrund dieser positiven Richtung nach vorne würde ich eine 2 minus, zwischen 2 und 3 würde ich vergeben.
Mit das Beste, was wir bisher gehört haben.
Die Experten, die wir bisher waren, so alle sehr negativ, also in der Richtung negativ aufgestellt, 4 bis 5, ja, das ist schon.
Ja, aber in ihrem jeweiligen Bereich, muss man sagen.
Der Eindruck auch vielleicht so, dass doch unsere Experten und die deutschen Experten besonders sehr negativ manchmal eingestellt sind.
Wir haben viel, viel schlaue Köpfe und es hat sich, glaube ich, jetzt schon durchgesetzt, dass wir Gas geben müssen. Und sag ich mal, bei der nächsten Welle, die kommen wird, auch die Einsatzmöglichkeiten von 5G, Internet of Things, das ist unsere absolute Kernkompetenz. Und ich sehe überall den Willen, hier jetzt erfolgreich zu sein, uns nicht nochmal zu vermasseln. Also ich sehe viel positive Grundstimmung und viele wissen, diesmal müssen wir es richtig machen.
Ulrich Störk, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Interview. Dankeschön. Danke.